Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt. Nummer 81. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Wir haben heute einen Text aus dem Matthäusevangelium im Kapitel 11. Da heißt es ab Vers 2, da aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk über Johannes zu reden. Was zu sehen seid ihr hinausgegangen in die Wüste? Ein Schilfrohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was zu sehen seid ihr hinausgegangen? Einen Menschen in weichen Kleidern? Siehe, die weiche Kleider tragen sind in den Häusern der Könige. Oder was zu sehen seid ihr hinausgegangen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist's, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Ein interessanter Text. Johannes der Täufer sitzt inzwischen im Gefängnis und bekommt so seine Zweifel, wenn man das Zweifel nennen kann. Er fragt sich, ja, ist jetzt dieser Jesus derjenige, den wir alle erwarten? Dabei hat er selbst auf diesen Jesus hingewiesen, als er vorbeikam. Irgendwas in ihm hat ganz klar gesagt, das ist das Lamm, das der Welt Sünden trägt. Und jetzt wird er unsicher. Aber er lässt einfach fragen. Er entscheidet sich nicht für seine Zweifel, sondern lässt fragen, ja, bist du es denn, auf den wir warten? Oder sollen wir besser auf einen anderen warten? Jesus gibt keine direkte Antwort. Er sagt den Boten von Johannes etwas ganz Einfaches. Sagt ihm das, was passiert. Nennt ihm die Fakten. Dann kann er seine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Und das wäre gut. Das ist das Beste, wenn sich jemand an mir nicht ärgert. Ja, jetzt könnte man meinen, wie kann denn das passieren, dass dieser Johannes der Täufer, der sein ganzes Leben für den Messias gelebt hat und der eigentlich für nichts anderes gelebt hat, als das Volk darauf vorzubereiten, dass er kommt, dass der jetzt beginnt, in so innere Schwierigkeiten zu kommen. Ja, ich denke, das ist viel einfacher, als wir uns so das vorstellen oder vermuten. Jesus selbst sagt ja etwas auch ganz Großartiges von ihm. Er sagt tatsächlich von ihm, dass es einer derjenigen ist, die es gab niemals einen Menschen, der größer war als derjenige, der jetzt hier Johannes der Täufer geworden ist. Also er ist der Größte von allen. Er sagt aber auch, da steht zwar jetzt nicht im Text, aber in dem Zusammenhang, dass diejenigen, die an ihn glauben werden, noch viel größer werden, dass die kleinsten von denen größer sein werden als Johannes der Täufer. Was ist da passiert? Vor allen Dingen, was passiert mit uns, wenn wir in eine vergleichbare Situation kommen? Wenn wir uns für irgendetwas engagieren, dann bedeutet das, dass wir beginnen, dafür zu brennen. Wir beginnen unser Leben darauf einzustellen. Wir tun das, was wir tun, mit allem Herzblut, das wir haben. Und wenn wir das tun, wenn wir praktisch alles investieren, dann hat das natürlich auch zur Folge, dass wir jetzt irgendwann mal den Erfolg sehen wollen. Wir wollen sehen, dass das alles sinnvoll war, dass es alles richtig war, dass man selbst auf dem richtigen Weg war und dass man sich nicht geirrt hat. Wodurch können wir erkennen, ob wir uns geirrt haben? Im Normalfall doch eigentlich durch den Erfolg, durch das, was dann so gut wird, wie wir uns das vorstellen. Aber ist das jetzt so gut geworden? Johannes der Täufer, der vegetiert im Gefängnis und Jesus ist als der große König, als der Messias, als derjenige, der Jerusalem befreit und erlöst, noch nicht so in der Mächtigkeit aufgetreten, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat. Hat er sich vielleicht geirrt? Gerade dann, wenn wir ganz besonders engagiert sind, dann sind wir auch besonders darauf angewiesen, dass wir, ja sagen wir es mal einfach, auch darin bestätigt werden, dass wir wissen, das war gut so. Und diese Bestätigung kommt normalerweise von außen. Und alles, was nicht so wird, ist für uns wie eine Art von Scheitern. Das ist misslungen, das zeigt vielleicht, dass wir uns geirrt haben. Vielleicht war alles ein Irrtum. Und diese innere Infragestellung ist gerade für willensstarke Menschen, die sich wirklich total engagiert haben, eine schwierige Sache. Aber Jesus hat ihm nicht einfach gesagt, ja, ich bin der. Wenn er das gesagt hätte, tja, hätte man glauben können oder auch nicht. Er sagt ihm das, was geschieht. Und jemand, der im Alten Testament die ganzen Prophezeiungen vom Messias kennt, weiß plötzlich, ja genau das ist vorhergesagt. Der Messias ist der Befreier und der Erlöser, aber nicht so, wie man sich das vorstellt, sondern dort, wo es drauf ankommt, dort, wo die Menschen in ihrem Innersten erreicht werden. Es ist kein Riesen-Event, das der Messias inszeniert. Es sind die kleinen Dinge, die Lahmen, die Tauben, die Blinden, all diejenigen, die nicht richtig vorankommen, die etwas nicht richtig verstehen, die etwas nicht begreifen. Er hilft ihnen dabei, es zu begreifen. Er vermittelt ihnen die lebendige Botschaft. Er macht die Toten wieder lebendig. Nicht nur äußerlich, das sind so Dinge, die immer so mehr oder weniger im Geheimen geschahen, sondern er macht die inneren Lebendigkeiten der Menschen wieder aktiv. Und jetzt kann Johannes, der Täufer, selbst seine Schlüsse daraus ziehen. Für uns stellt sich die Frage ganz genauso. Was für einen Gott und was für einen Messias, was für einen Sohn Gottes stellen wir uns eigentlich vor? Wie müsste er sein, dass wir sagen, ja, an diesen Gott glaube ich? Sind wir nicht faktisch immer wieder enttäuscht von ihm? Er macht's nicht so, wie wir uns denken, dass er's eigentlich machen müsste. Wenn wir jetzt die Botschaft bekämen, ja, ich bin wirksam, aber ich bin im Verborgenen wirksam. Ich bin außerordentlich viel auf dieser Welt wirksam, aber ich mache nicht viel her. Menschen kommen zum Glauben, ganz von der Tiefe ihres inneren Wesens. Sie beginnen zu erfahren, was es heißt, zu lieben und geliebt zu werden. Ja, und wenn du wüsstest im Detail, was ich alles tue, wie millionenfach ich auf dieser Welt tätig bin, du würdest staunen, aber es sieht niemand oder nur die Eingeweihten. Also an wen sind Sie bereit zu glauben? Können Sie einem lebendigen Gott, der als Mensch auf diese Erde gekommen ist und uns als Mensch ständig begegnen will, können Sie an den wirklich glauben? Oder müsste er etwas ganz anderes in der Welt bewirken? Vielleicht gilt das auch, dass Sie dann selig werden, wenn Sie sich nicht an ihm ärgern, sondern ihm vertrauen. Und vielleicht sind Sie schon so selig im Sinne von vertrauensvoll, dass Sie jetzt schon spüren, dass er überall und auch in Ihnen lebendig tätig ist.